Okay, wir gehen ja Brief für Brief, Buch für Buch, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers durch die Bibel. Gerade zum Matthäus-Evangelium. Und es passt mal wieder. Wir sind jetzt in Matthäus 27, Vers 27. Lustig, dass eigentlich so zu jedem Feiertag, der so ist, weil ich bin ja nicht so der Feiertagstyp, aber wir irgendwie an, es passt immer. Ja. Heute geht es um Jesus seine Kreuzigung. Bis zur Auferstehung schaffen wir es nicht. So, aber das bleibt ja dann spannend bis zur nächsten Woche. Wiederkommen. Wird Jesus auferstehen oder nicht? So, aber jetzt sind wir noch in einer traurigen Zeit so, und in einer ziemlich harten Zeit. Jesus ist allein, alleingelassen von seinen Freunden, alleingelassen von jedem. So, er ist, wurde geschlagen, so sehr, dass man sein Gesicht nicht mehr sieht, total entstellt. Er wurde bespuckt, ausgelacht, so, getreten und ich finde es halt so schön hier zu sehen, dieses ganze Chaos und diese Gewalt und diese große Druck, den man hier sieht, wenn man da durchgeht und sich das Umfeld ansieht, was von außen her auf Jesus da einströmt in der Zeit, in seinen letzten Schritten, ne, auf seinem Weg. Und das ist so laut und so schreiend und so voller Gewalt. Und aber dann siehst du, wenn du nur auf Jesus mal guckst, so, und dann siehst du da so einen ruhigen Faden durchgehen. Ne? Und das ist Jesus. Er ist die ganze Zeit ruhig und still und er weiß genau, was passiert. So ein, ne, er bringt diese Ruhe in diesen Sturm. Ne? Und der Feind kommt mit stärkerer Kraft und mit dollerem Druck und will verhindern, dass die Menschheit gerettet wird, aber er bleibt halt standhaft. Ne? So wie so ein Leuchtturm, der einfach dasteht, so einen Weg weist. Ne? Und Jesus hat seine Augen fest auf den Vater und Jesus hat seine Augen fest auf sein Ziel. Ne? Und Jesus fühlt die Umstände, die er in der Gegenwart da gerade ertragen muss. Und das ist nicht leicht. Das haben wir gesehen im Garten Gethsemane, wo er weint, wo er zum Vater ausschreit, wo er sagt, diesen Kelch, wenn es einen anderen Kelch drin gibt, ich nehme den anderen, dann nimm den anderen. Ja. So, aber wo er gleichzeitig im gleichen Atemzug sagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Weil es keinen anderen Kelch gibt, den der Mensch trinken kann, um gerecht zu werden. Ne? So. Weil es keinen anderen Leib gibt, der gebrochen werden kann, um alle Leben zu retten. Es gab halt nur diesen einen. Und wir haben gesehen, dass das ein schwerer Weg ist, so für Jesus, aber er weiß, warum er das macht. So in Vers 27. Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Schar um ihn. Und sie zogen ihn aus und legten ihm ein Purpurgewand um. Und flochteten eine Krone aus Dorn, setzten die auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr mit in der rechten Hand und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden. Die werden irgendwann nochmal vor Jesus stehen. Da trägt Jesus auch eine Krone und einen Stab, ne, und ein Gewand. So ein, und alle Völker werden da vor ihm knien und sagen, du bist der König. Ne, so ein, aber ohne zu lachen. So ein, ne. Dann spuckten sie ihn an und sie nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Ich finde das so krass, wenn ich das lese, dann lese ich da mal drüber oder ich denke nur so, ja, krass, und lese weiter. Ne? Aber wenn man drüber predigt, dann muss man ja schon ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und ich meine, ich sehe da meinen Jesus, ne? Sein Gesicht entstellt, wir wissen aus anderen Schriftstellen, so ein, der Bart wurde rausgerissen, ne? Und diese Dornkrone, das waren ja so eine Dornen, ne? So riesige Spitzen, so ein, und ich meine, da kniet der Schöpfer, ne, der liegt da am Boden, so ein schwach, ne, so ein, der Schöpfer von Himmel und Erde und allem, was es gibt, auch über Himmel und Erde, ne, da wo Gott wohnt, der die Engel gemacht hat und alles, was da kriecht und kreucht, bin schon gespannt, so ein, ne, so ein, und er sitzt da vor seiner eigenen Schöpfung und lässt sich bespucken, ne, und sich quälen und sich auslachen, das ist doch krass, oder? Ich meine, was ist das für ein Gott? Ich denke drüber nach und ich denke so, Wäre ich Gott, das hätte es nie gegeben, echt. Nie. Ich hätte ihn zu einem, ich weiß nicht, ich habe mal von jemandem gehört, so, der hat gesagt, wäre er Gott gewesen, hätte in dem Moment spätestens gesagt, okay, jetzt reicht's mir, ich habe Schnauze voll mit euch Menschen, ich verwandle euch alle in 1000 Füßler, 999 Füße an der einen Seite, einen auf den anderen, und dann lasse ich euch krabbeln. So. Fand ich lustig. Ne? Hätte ich auch so gemacht. Ich hätte mir vielleicht was anderes ausgedacht, aber nicht unser Herr, ne? Weil er sitzt ja nicht da als König, sondern er kniet ja da und als Lamm. Als Schlachtvieh. Ne? Gott ist auf die Welt gekommen, nicht als Mensch, sondern als Vieh. Ne? Um Nutzen zu bringen. Dafür ist er überhaupt entstanden als Mensch. Gezüchtet, um zu sterben und viele Millionen Menschen zu ernähren, ne? Und satt zu machen. Und das ist schon echt heftig, ne? Und da sitzt du nur. Und sie nehmen diesen Stab und sie schlagen auf seinen Kopf, wo die Krone mit den Spitzen drauf ist, und das rammt sich in die Knochen rein, ne? Muss super wehtun, ne? Und mit dieser Krone, mit diesen Wunden, mit diesen Schmerzen läuft Jesus ja bis zum Kreuz und hängt noch da, ne? Und wer einen Splitter schon mal hatte, ich meine, mich nervt das, wenn ein Splitter ist, ne? Und dann kommst du nur so ein bisschen dran und es tut so weh, ne? Aber diese Splitter möchte ich nicht haben, ne? Aber er kann sie sich nicht rausmachen. Ich meine, physisch gesehen war das wirklich unvorstellbar. Ne? Er war geschwächt in dem Moment und er konnte nicht mehr, hatte keine eigene Kraft mehr. Werden wir gleich sehen, weil jemand anderes den Balken vom Kreuz tragen muss für ihn. Er war physisch als Mensch fertig. Er hat die Nacht nicht geschlafen. Da war nur psychischer Druck. Ne? Aber trotzdem, auch hier, irgendwie, da wo wir schon lange zerbrochen wären und aufgegeben hätten, da ist er immer noch dieser Ruhepol. Ne? Er hat alles in seiner Hand. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleidung wieder an. Und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie aber hinauszogen, da fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon. Den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. War damals so üblich, dass die Römer, dass die Römer zum Volk gehen konnten, wenn sie. Und dann haben die ihr Schwert auf die Schulter von jemandem gelegt und haben halt gesagt, du musst das und das jetzt machen. Dann waren die hohnpflichtig in dem Moment. Ne? Deswegen hat auch Jesus gesagt, wenn dich bittet, jemand bittet um eine Meile, dann geht zwei. Das war halt damals so. Für eine Meile konnte man jemanden verpflichten. Dass er gehen musste, um was zu tragen, um irgendwas zu machen, was weiß ich. Ne? Jesus hat gesagt, nee, dann ist doch eine coole Chance. Dann läufst du da neben die Römer und dann kannst du ihm von Jesus erzählen. Ne? Also geh zwei. Hast mehr Zeit. Ne? Und so ist das hier auch mit diesen Kyrenen. Kyrene liegt in Nordafrika. Da ist halt dieser Simon, von dem hört man auch nicht mehr. Und der steht halt da und der will zum Passa, ne, fest, um zu opfern vielleicht. Vielleicht ist so ein Jude, der dort lebt, ne? So wisst man nicht. Aber jedenfalls ist er dort in Jerusalem, ne? Zum Passa. Und er möchte opfern, er möchte die Anbetung hören, den Gottesdienst sehen, ne? Und er läuft da lang und hört auf einmal diese Schreien und diese Masse von Stimmen, ne? Und er geht hin und er guckt, und was ist da? Sind drei Leute, die ihr Kreuz tragen und gerade gekreuzigt werden, ne? Und er merkt diese Spitze auf seinen Schulter, ne? Tragt den Balken. Konnte nicht anders, muss da machen, ne? Und ich kenne doch diese Situation, oder? Wo du normal irgendwas machst und irgendwo hingehst und auf einmal, ne, bist du in deinem Alltag und ist alles ganz easy und auf einmal passiert irgendwas schlagartig, ne, und du fühlst dich, denkst du nur, warum? Ne, warum ist das auf einmal so schwer? War doch gerade so schön, oder? Warum muss ich da jetzt durch? Warum ist denn das jetzt passiert? Ich verstehe das nicht. Ne? Warum strafst du mich, Gott? Ne? Oder wo du denkst, das hätte doch jetzt viel leichter sein können. Weißt du, aber wir sehen seine Familie noch zweimal in der Bibel. Ne? Einmal, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich kann mir sowas nicht merken. Markus 15, Vers 21, da steht, können wir mal. sind nur ein paar Seiten weiter. Markus 15, Vers 21. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Also da werden noch zwei seiner Söhne erwähnt. Also sind es ist Alexander und Rufus. Seine Kinder sind den Aposteln bekannt in der Gemeinde. Und das Coole ist, hat man weitergeschlagen in Römer 16. Da taucht der Rufus nämlich nochmal auf. Wusste ich bis dahin gar nicht. Da grüßte Paulus noch ein paar Heilige aus den Gemeinden. Und in Römer 16, Vers 13. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Also, der Simon ist zum Glauben gekommen, er und sein ganzes Haus. Und Paulus, also sie hat ihn anscheinend irgendwie versorgt, ich weiß nicht. So, jedenfalls hat er gesagt, das ist schon fast meine Mama geworden. Und auch die Söhne von ihnen scheinen echt cool drauf zu sein. So von neuem geboren, unterwegs, die Gemeinde, die haben sich einen Namen gemacht. Als Nachfolger Jesu. Und ich finde das so schön, weil das ist so ein Nebensatz hier, aber wenn man drüber nachdenkt, da ist dieser Typ und er steht da und ich weiß nicht, ob er Jesus kannte oder nicht, aber jedenfalls läuft er neben Jesus her und trägt sein Kreuz. Also diesen Querbalken. Und ich meine, und er sieht, was sie Jesus antun, werden noch sehen. Er sieht, wie die Hauptleute ihn auslachen und verspotten. Na, rette dich doch selbst, sagen die Hohepriester. Du bist doch Sohn Gottes. Na, dann los. Zeig's uns, beweise es uns. Wie er angespuckt wird und ausgelacht, so wie Jesus aber dabei ruhig bleibt und sich nicht rächt und nichts Böses sagt. Wie Jesus am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er ist die ganze Zeit dabei. Er ist übersät mit Jesus sein Blut. Das muss man sich überlegen. Als Jesus sein Kreuz trägt, können wir in anderen Evangelium lesen. Matthäus ist da halt nur ganz kurz. Der hat jetzt nicht so viele Details. Ich glaube, wir wissen ja, was die anderen Evangelien sagen. Jesus wurde ausgepeitscht. Mit so einem, hab vergessen, wie das Ding hieß. So ein Peitsche. Wie? Geisel. So ein, 7 oder so oder 9 Lederstriemen, wo Glas und Knochen, scharfe Knochenstücke und Steine so drin verflechtet waren, die dazu gedient haben, das Fleisch vom Knochen zu lösen. Und war ziemlich brutal, da sind schon die meisten dran gestorben. Also nicht die meisten, aber viele sind schon an der Folter vor dem Kreuz gestorben. Diente dazu, dass man dort am Kreuz nicht mehr so lange aushält, sondern dass es schnell geht und dann, gut, können wir den nächsten anhängen. Und dieser Balken, den Jesus da trägt, der muss voller Blut gewesen sein. Und das ist jetzt an diesen Simon dran. Und er sieht Jesus und er hört Jesus. Und er ist ihm ganz nah. Und er geht zusammen mit ihm den Weg zum Kreuz. Und er steht vom Kreuz. Und ich muss mir den Simon halt vorstellen, Mann, das sind doch wir, oder? Ich meine, das sind doch wir, die Jesus gucken am Kreuz und dann sagen, ich nehme dich auf jeden Fall an. Das ist der dann dort stand und gesehen hat, wie Jesus seinen Geist aufgibt und sagt, es ist vollbracht. Und er auf einmal sind 3 Stunden eine Sonnenfinsternis, weltweit. Ein riesen Erdbeben, weltweit. Felsen, die sich spalten. Gräber, wo Tote wieder lebendig werden und ich glaube sowas nicht. Aber halt durch die Stadt gehen und Zeugen sind. Wo er steht genau da, kann in den Tempel gucken und sieht, wie der Vorhang zerreißt. Ist doch klar, dass der sich bekehrt, oder? Und ich meine, das ist doch wieder sowas, warum der Hebräerbrief zu uns sagt, jede Anfechtung, die passiert, und das können auch Kleinigkeiten sein, mein Kühlschrank geht nicht mehr, oder was weiß ich, ich weiß nicht, aber jede Anfechtung, die kommt, also alles, was uns beschwert und uns wegreißen will, unseren Blick von Jesus und von, vom Frieden, den er gibt, von unserem Sinn hier auf Erden. All das dient dazu, uns zu stärken und wird uns Freude sein danach, wenn wir es überwunden haben. Deswegen sollen wir nicht traurig sein, sondern uns freuen, in Anfechtungen zu kommen. Und guck dir doch der Simon hier, der denkt sich bestimmt auch so einen Scheißtag. Trägt das Kreuz und denkt so, warum ich? Ich wollte doch einfach nur opfern, ich wollte nur Spaß haben, ich wollte feiern und lecker essen. Warum ich? So, gerade ich, so ein, mit diesen Verbrechern hier und toll. So ein, mein neues Jackett ist im Eimer. Ne? So ein, was so ein, und dann ist der Tag zu Ende und der kann nur Gott preisen und sagt: Wow, ich habe Jesus kennengelernt. Ich habe mein Lamm angenommen. Heute ist es passiert. Das, warum wir unser Passa 1000 Jahre hier feiern, jedes Jahr das Gleiche, ist heute vollbracht hier am Kreuz, an diesem Opfer, Alter. Ne? Ich durfte mein Opfer selbst zum Kreuz tragen. So, was für ein Zeugnis. Gott segnet uns, auch wenn es schwer wird. Vers 33. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, oder Schädelstätte im Deutsch oder im Englischen Calvary, deswegen heißen wir Calvary Chapel, also Golgatha-Kapelle, ist ja auch wurscht jetzt. Vers 34. Da gaben sie ihm Essig und Galle vermischt zu trinken, und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Und ich habe mich immer gefragt: Mensch, Galle und Essig, was, warum, was bedeutet das? Ist das vielleicht irgendwie ein Kosewort oder für irgendein Bild? Oder dann habe ich halt mal ein bisschen nachgeforscht und so, und eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Essig war nicht Essig, so wie wir das heute kennen, sondern war ein sehr billiger Wein. Hat ziemlich eklig geschmeckt. War schon fast Essig. So ein sehr bitter, und diese Galle war keine Galle von einem Tier, sondern das waren irgendwelche Gewürze, ne? So psychoaktive Pflanzen, sowas wie Wermut oder sowas, ne? Was so sehr bitter ist und was halt betäubt. Also die römischen Soldaten, die nicht viel Kohle hatten, die haben halt diesen Billigwein da getrunken, ne? Und die mit gemischt mit Galle, und das waren Betäubungsmittel damals. Ne? So wie man sich heute zukifft und oder zutrinkt oder so, ne? So. Und das haben sie halt den Leuten gegeben am Kreuz, so, damit sie, weil wir können es ja lesen, er wurde mit Nägeln durchbohrt, links und rechts, ne, an Handknochen und hier an Fußgelenken oder irgendwo, keine Ahnung, jedenfalls so hingen die dann da. Und wenn du runtergegangen bist, so, dann gab es irgendwie wegen der Stellung und so weiter, so hat man keine Luft bekommen. Ne? Deswegen musste man zum Einatmen wieder hochgehen. Ne? So, und je weniger Kraft du hattest, desto mehr bist du nach unten gesackt und kamst nicht mehr hoch. Und die Leute sind halt erstickt am Kreuz. Ja, gar nicht so unbedingt verblutet. Sind bestimmt auch viele, aber ne, eigentlich ging es mehr darum, zu ersticken. Unter Schmerzen und Qualen. Ja. Und deswegen hat man sie betäubt, dann war das schneller vorbei. Ne? So. Aber Jesus sagt: Naja, ich will nicht betäubt werden. So, den Weg, den ich hier gehe, den gehe ich klar. So wie auch im Neuen Testament zu uns sagt: So, besauft euch nicht, so, oder sondern bleibt nüchtern, werdet lieber betrunken im Heiligen Geist, ne? So, ne, bleibt klar in der Birne, so, sondern damit ihr nicht verblendet werdet, ne? So. Und ich fand es interessant, weil mich hat das an was erinnert. Psalm 96, ich lese nur schnell vor, braucht jetzt keine aufschlagen, weil der ganze Weg Jesu, auch die Kleinigkeiten, sind alle in den 1000 Jahren davor prophezeit worden. Und es ist echt krass, gerade dieser Weg vom Kreuz ist so detailliert zu finden im ganzen Wort. Ne? Besonders die Psalmen offenbaren halt ziemlich viel, was der Messias leiden musste und wie es aussah. Und im Psalm 96, Vers 22. Hm? 69? Oh. Dann habe ich falsch rumgeschrieben. Stimmt. Psalm 69, Vers 22. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Und so weiter. Ist cool, dass das auch in der Bibel drin war, ne? Sie gaben mir zu trinken, aber er wollte nicht. Und wir wissen ja 7 Sachen, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Ne? Und ich wollte jetzt nicht durch alle 4 Evangelien jetzt durchblättern, Vers, deswegen habe ich es einfach nur aufgeschrieben. Ne? Aber eins davon ist: Mich dürstet. Aber Jesus hat es nicht nur gedürstet physisch, sondern ne, er war ja der, der gesagt hat: Empfang von mir Wasser, das dich nicht mehr dürstet. Ne? Aus euch wird eine Quelle lebendigen Wassers kommen. Ne? Und jeder, der daraus trinkt, der wird nicht mehr dürsten. Ne? Trinkt mich, esst mich, ne, damit ihr satt seid. Jesus hatte einen anderen Durst. In dem Moment, wo er am Kreuz hing, wurde er Sünder. Jesus ist als Sünder gestorben, ne? Deswegen war der Vater weg. Jesus hat es gedürstet in dem Moment nach dieser geistlichen Gemeinschaft mit dem Vater, nach dem, was wir von ihm empfangen, ne? Durch den Heiligen Geist. So diese lebendige Beziehung, die uns satt macht. Und Jesus hing da und das war weg. Ne? Und die sieben Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat, waren zum ersten: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist doch diese Gnade, oder? Und diese Barmherzigkeit, die Gott hat mit uns, oder? Dass er sagt, ja, die sind verblendet wegen ihrer Sünde und er versteht das. Ne? Und obwohl wir uns wie Tiere benehmen und ihn so ablehnen, ne? So steht er über unsere Dummheit und unsere Blindheit, ne? Und sagt, aber ich kann sehen. Ne? Deswegen vergebe ich euch. Ne? Das Zweite, was er gesagt hat am Kreuz, war: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus hat nicht viel gesagt, aber was er gesagt hat, hatte Gewicht. Zwei neben ihn, ne? Zwei Verbrecher. Der eine lehnt Jesus ab und der andere nimmt Jesus an. Und ohne Taufe und ohne Blabla und ohne Abendmahl feiern oder sonst irgendwas, in die Kirche eintreten oder so, ne? Ohne all das, so kommt dann hin, er schließt die Augen, er hat Jesus angenommen als sein Lamm, ne? Der schließt die Augen und wacht wieder auf im Paradies mit Jesus. Ne? Vergebung und Freiheit und Gemeinschaft. Dafür wurden wir erschaffen. Ne? Steht in Lukas. Das dritte Wort, das er sagt, ist: siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter. Ne? Steht im Johannes. So, kurz bevor Jesus stirbt, die einzigsten, die dastehen, sind Maria und eine andere und Johannes, ne? Der Jünger. Und Jesus weiß so, dass um Maria muss sich gekümmert werden. Ne? So, er geht jetzt. So, Josef, den hört man nie wieder. Vielleicht ist er schon tot. Ich weiß es nicht. So, ne? Wahrscheinlich. So, und er sagt halt, und Johannes, der Kleine, der braucht auch noch so ein Zuhause. Ne? So, und er kommt halt da und kümmert sich um seine Mama. Ne? Jesus kümmert sich auch um unsere physischen Bedürfnisse. Und das hat er so oft gesagt. Er hat gesagt, vertrau mir einfach. Ich gebe dir Essen, ich gebe dir Sachen, ich gebe dir das, was du brauchst. Alle deine Nöte und Bedürfnisse, die werde ich befriedigen. Du musst nur mir nachfolgen, mir vertrauen. Ne? So, und er guckt Maria an und sagt, ich lasse dich nicht allein, Maria. Ich gehe jetzt, ich bin nicht mehr dein Kind. Ne? So, aber da ist ein neues Kind und nimm den auf, in meinem Namen. Ne? So, und du nimmst sie als Mutter an und kümmerst dich um sie. Das vierte, was er gesagt hat im Kreuz, war: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es war damals, in dem Moment, wo er hier hängt, da wurden ja auch die Lämmer geschlachtet. Ne? So, und all die anderen Opfer. So, das Passahlamm. Ne? Tausende, zigtausende von Lämmern, so, die dort geschlachtet wurden. Zigtausende von Litern Blut, die da dem Fluss runterliefen. Ne? So, durch die Rinnen vom Tempel runter. So, und Millionen, 2,5 Millionen Menschen, die ihre Hände symbolisch durch einen Priester auf das Lamm legen und sagen, hier sind meine Sünden, jetzt ist es deins, stirb. Ne? Und die mit einem Lächeln dann davon treten. So, und da ist unser Lamm, ne, das Lamm für die ganze Welt, das da oben am Berg hängt so, und genau das Gleiche mit sich machen lässt, ne? Und wir, die wir im Geiste dastehen und unsere Hand auflegen auf dieses Lamm und sagen, hier sind meine Sünden, stirb. Ich habe Jesus umgebracht. Ne? So, und dann hat Jesus mich umgebracht. Und ich wurde eine neue Schöpfung. So, Mann, wir haben so viel zu danken. Und er ist hier voller Sünde. Getrennt vom Vater. Und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie das ist, ein Leben ohne Sünde zu führen. Ich habe es mir mal vorgestellt und das war echt schön. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist nicht Realität. Ein Leben, wo du nur zufrieden bist. Nicht einmal unzufrieden. Das ist einfach alles okay, super. Ja. Wo du nicht verletzt werden kannst, sondern einfach nur segnen willst. Wo du nicht Unterschiede machst zwischen Geschlecht und Geschlecht, sondern jeder ist für dich einfach nur wertvoll und wichtig und jemand. Ne? So einfach nur frei zu sein und im Frieden zu sein mit Gott. Du redest mit ihm gleich Kompass. Ne? So ohne Scham. Ohne schlechtes Gewissen, ohne dieses Innere, eigentlich müsste ich viel mehr mit dir zusammen sein. Ne? So. Sondern wo einfach alles stimmt. Und Jesus hat immer gesagt, aber Vater, mein Vater. Ne? Immer, wenn du vorher guckst, Vater, Vater, Vater in seinen Gebeten. Ne? Aber hier ist jetzt Sünde in seinem Leben. Unsere Sünde. Und er sagt, mein Gott, das erste Mal, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Dass Jesus in dem Moment Gott nicht mehr hört. Getrennt ist. Dass die Schlucht, die bei uns war, weswegen Jesus kommen musste, auch bei Jesus war. Das fünfte, was du gesagt hast, das hat mir schon mich dürstet. Mich dürstet nach dieser Innigkeit mit meinem Vater. Und Vers 6, sechstes Ding war, es ist vollbracht. Jesus sitzt da und er sagt, es ist vollbracht. Und das siebte, Vater, in deine Hände gebe ich dir meinen Geist. Und dann schließt du die Augen und dann wird es dunkel und dann wird es laut. Trotzdem, obwohl es so laut ist, wird es still. Ich kann mir das richtig vorstellen. Jesus hängt da am Kreuz und er sagt, es ist vollbracht. Und Vater, jetzt gebe ich dir meinen Geist. Und dann ist er weg. Ne? Also tot. Und da stehen hunderte von römischen Soldaten. Da steht hunderte Leute oder tausende vom Volk. Da stehen die Hohepriester. Da stehen die Jünger. Da stehen Heiden, die dem Fest beiwohnen. Ne? Und sehen wollen, wie Leute da gemetzelt werden. So. Ist ja spannend. Ist ja wie Fernsehen. Ne? Und aber ich kann mir das richtig vorstellen, so wie auf einmal alles ruhig wird, so wie keiner mehr einen Ton sagt, wie jeder diese ruhigen Worte von Jesus seinen geschundenen Leib hört. Ne? Und wie das ins Herz geht und in die Seele und wie alle hier mit Gänsehaut dastehen. Ne? Und wie seine Augen schließen, auf einmal wird es schwarz. Man sieht nur noch die Fackeln vom Tempel und von der Stadt. Ne? Man sieht nur noch den Altar, wo das Opfer brennt gerade. Ne? So man sieht nur noch diese man sieht eigentlich nur noch Opfer in dem Moment, ne, von der Stadt. Ansonsten ist alles dunkel. Ne? Da hat ja keiner Kerzen am Tag mit. Und sagt so, da kann ja sein, dass die Sonnenfinsternis einbricht. Ne? So, nimm mal so eine Notfallkerze mit. Taschenlampen gab es ja nicht. So ein, ne, das Einzige, was da brennt in dem Moment, ist der Tempel. Ne? Der Gottesdienst, alles, was benötigt wurde. Ne? Ich habe das heute so gesehen, so wie alle da sind, alles ist ruhig. Ne? Und auf einmal gehen die Gräber rauf und du hörst Leute schreien. Ne? Und dann kommen die Nachrichten, hey, der Sankt Hans ist auf einmal, wird er lebendig geworden und fängt an, das Evangelium zu predigen und so. Ne? So, das sind genial. Ja, fangen wir an, weiter, sorry. Wo waren wir denn? Oh, da muss ich mich jetzt auch ranhalten. Okay, Vers 35. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Ne? Steht im Psalm. Ist auch lustig, dass David hier Prophet genannt wird. Ne? Ist Psalm 22. Wollte ich heute noch lesen, aber schaffen wir wahrscheinlich nicht. So, Vers 36, Hausaufgabe. Vers 36. Und sie saßen dort und bewachten ihn, und sie befestigten über sein Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Ne? Bei Markus steht nur Jesus, König der Juden und so. Ne? Aber, also war es wirklich ein Kreuz. Weil du kannst ja bei einem Teeträger kannst ja nicht was über sein Haupt dran nageln. So. Ist aber total unwichtig. War nur mal so nebenbei. Okay. Seine Schuld, warum er gekreuzigt werden sollte, war, dass er König der Juden war. Vers 38. Dann wurde mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, der andere zur Linken. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf. Ne? Kannst du dir das vorstellen? Du bist Schöpfer, hängst am Kreuz und stirbst gerade für die Sünden aller. Ne? Auch für die Deppen da unten, die da gerade stehen und dich angucken und sagen, nee. Ne? So ein Loser. So ein und sprachen, der du den Tempel zerstörst in 3 Tagen und in 3 Tagen aufbaust, na rette dich doch selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und den Ältesten und sprachen, ja, andere hat er gerettet, hä? Sich selbst kann er aber nicht retten. Ist er nur König Israels, so steige er nur vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Ne? So ein, ja, er hat auf Gott vertraut. Der befreit ihn jetzt.
Und wenn er Lust an ihm hat, ne, dann hat er ja auch gesagt, ich bin Gottes Sohn.
Ebenso schmähten ihn aber auch die Räuber, die mit ihm am Kreuz waren. Gehasst von jedermann, sagt Oxford. Ne? So. Jeder, der da um ihn, weißt du, ich kann mir das echt nicht vorstellen, was in Jesus in dem Moment abgeht. So. Ich meine, er hängt da am Kreuz und er leidet wirklich und er ist da gerade in Sünde und er hat seine Gemeinschaft mit Gott in dem Moment aufgegeben. Ne? So. Aber jeder um ihn drumherum verspottet ihn und lästert und lehnt ihn ab. Ne? Aber er steht über all dem, ne? Nicht nur weil er am Kreuz hängt. So. Aber er steht über all dem so und ich kann mir vorstellen, dass er da ganz ruhig war und vielleicht gelächelt hat. Ne? Vielleicht auch nicht. Aber ich stelle mir so vor, ne? Dass er ganz ruhig wie ein Lamm da ist und einfach nur sagt, ja, ich weiß, ihr werdet noch erkennen. Was für ein Gott. Das war um 9 Uhr morgens jetzt. Ne? Jetzt geht's um 12 bis 15 Mittag. Jetzt läuft gerade Yom Kippur in Israel, ne? Der Versöhnungstag. So. Alle feiern, dass der Messias kommen wird, um den Schöpfer wieder mit der Schöpfung zu versöhnen. Aber von der 6. Stunde an, da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und interessant ist, wenn du im Griechischen guckst, Land, da steht im Griechischen das Wort Ge oder so ein, oder Gerek. So, keine Ahnung, wie sie das ausgesprochen haben. Aber jedenfalls bedeutet es Erdkreis, also die komplette Erde. Ich dachte immer, nur in Israel wurde es, weil es hier so komisch steht, ne? So in den meisten Übersetzungen steht das so. Aber es ist das gleiche Wort, das irgendwo anders und ich habe es vergessen. Aber jedenfalls steht da wirklich Erde. Also es wurde weltweit dunkel und doch weltweit waren Erdbeben. Ne? So ein, und interessant ist, wenn du mal guckst, habe ich nicht gemacht, aber jemand anderes für mich, der da so viel Spaß hat, so Dinge zu erforschen und Schriften und so weiter, gut, so ein, der hat gesagt, in jeder Kultur gab es zur gleichen Zeit, haben sie beschrieben, mit Sonnenfinsternis und großen Erschütterungen und so weiter, ne? So ein, und vielen Toten, weil irgendwas eingekracht ist und der lag gerade runter, Pech. Ne? Also es ist wirklich überall passiert. Ne? Und ich dachte so, krass, warum, Herr? Ja. Ist schon cool. Ich meine, ne, das gibt immer so ein bisschen so ein, wow, das war ja wirklich anscheinend nicht nur ein Mensch, ne, aber warum weltweit? Ich meine, die kriegen doch davon einen Schnitt, oder? So. Auf der anderen Seite, ne, ist das hier ein Schrei von Gott, oder? So, das Wichtigste, was er hatte, hat er getötet, töten lassen. So. Und jetzt verkündigt er der ganzen Welt so mit Dunkelheit und mit Donner so ein, dass vollbracht ist. Ne? Dass der Tod besiegt ist. So, und dass diese Dunkelheit, dass Jesus sich in dieser Dunkelheit jetzt befindet. Und dass er aber gekommen ist, um uns da rauszuholen. Ne? So, diese Steine und Herzen, die er zerbrechen lässt und sie wieder weich macht. Ne? Wo er sagt, diese Steine und Herzen nehme ich euch und ich gebe euch ein weiches Herz um. Und ich werde mit meinen Fingern reinschreiben, meine Gebote. Und ihr werdet die lieben. Und die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama, sabachthani, oder so, sorry. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten, der ruft Elia! Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte es mit Essig, streckte es ihm auf einem Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen, hey, halt! Lass uns erstmal sehen, ob Elia kommt. Ne? Ist ja besser als Fernsehen. Ne? Gab es ja damals nicht sehr viel Action, so von daher schon cool. Vielleicht kommt ja wirklich Elia. So, ist noch richtig was los. Tote sind ja schon da, cool. Also lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Ja, da müssen wir uns einen anderen geben, das, was er da sagt. Es ist vollbracht und Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Ja. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei und die Erde erbebte. Das wird dieses gleiche Wort für ganze Erde. Gäh. Schwäbisch, denke ich mal. Gäh. Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich und viele, also nicht alle, sondern viele Leiber der entschlafenen Heiligen, also Gläubigen, die wie Abraham geglaubt haben, ne, wurden auferweckt. und gingen aus den Gräbern. Vielleicht war David dabei. Musst du mal reinziehen, oder? Vielleicht war König David da. Ist aufmarschiert, hat gesagt, ja, mein Same hat sie packt. So, ne? Vielleicht war Abraham da. Vielleicht war Isaac mit da, ne? So, du weißt nicht, welche von diesen auserwählten Heiligen dann dort rumgelaufen sind, um Zeugnis zu geben für das Evangelium. Die ersten Evangelisten. Zombies. Ne? Nee, ernsthaft. So, ich musste, als ich das erste Mal gelesen habe, war ich geschockt. Ich dachte, hä, was steht denn hier? Das kann doch nicht sein. So, ne? Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto krasser ist es doch, oder? Ich meine, wer weiß, wer das war. Aber was sie gemacht haben, war zu verkündigen, dass der Gesalbte wirklich jetzt gestorben ist. Ja. Toll. Wäre ich echt super gern da gewesen. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder verrutscht. Die öffnen, lesen wir normalerweise so schön ist, liest man nicht so oft den Vers. Und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, da fürchteten sie sich sehr und sie sprachen, oh, Mist, das ist wahrhaftig der Sohn Gottes gewesen. Ne? So didim. Die dachten, wäre ich da Hauptmann gewesen, hätte ich auch gedacht so, oh, oh. Und ich war der, der den angenagelt hat. Nein. Ne? So, ne? Und ich finde das so schön, weil Gott das alles so aufschreibt. Und ich meine, die stehen da und was da passiert ist, ist ja jetzt nicht so eine Kleinigkeit, sondern das ist ja wirklich gewaltige Sachen, die passiert sind, als er seinen Geist aufgab. Ne? So dieser Beweis von Gott nochmal laut für jeden sichtbar und hörbar, so, das ist mein geliebter Sohn, mein Auserwählter. Ja. Und es ist vollbracht. Ja. Und dieser Tempelfang, der da zerrissen ist, ne, ich habe mal nachgeguckt, weil ja, ist ja jetzt nicht spannend, wenn man so hört, naja, so ein Vorhang ist da von oben nach unten zerrissen, ist mir auch schon passiert oben. Aber dieser Tempelfang, der war 20 Meter breit, ne, 10 Meter hoch, und 10 Meter, man muss sich das mal vorstellen, ich glaube, das Haus ist, ich weiß nicht, wie hoch das Haus ist, aber 10 Meter ist wirklich eine Menge. Ne? So, und der ist 10 bis 25 Zentimeter dick. Also ich habe immer nur gehört 10 Zentimeter, das wäre ungefähr so. Ne? Aber heute, was ich gelesen habe in Konkordanzen, so ein Krams, die sagen alle 25, keine Ahnung, dann sind es halt 25, ist noch beeindruckender. So, ne? So. Und da drinnen waren Metallstreben und Goldfäden und super viele Stoffe und so weiter. Ne? Also es war ein Stahlvorhang eigentlich. Ne? Unzerreißbar. Das Ding wurde gebaut, um ewig zu halten. So. Das Ding war 6 Tonnen schwer. 300 Priester haben sie gebraucht, um das anzuhängen. Ne? Aber Jesus macht die Augen zu, stirbt für die Sünden. Was denn? Das war bestimmt Arbeit. Au! Mensch, du hast einen Pfeil lassen! So. Aber jedenfalls ist es gewaltig. Wenn jemand versucht hätte, irgendjemand hat den Spaß mal gehabt, es gibt ja so Menschen, denen wirklich langweilig ist und die haben das irgendwie berechnet, wie lange man bräuchte mit einem Bolzenschneider. So, ne? Wenn man von oben anfängt und sich so langsam durcharbeitet oder mit einer Kettensäge, also hier so eine Flex, ne? Oder so ein das wäre eine Menge Arbeit gewesen. Ne? Und das ist krass. Jesus macht die Augen zu und das Ding reißt einfach in zwei. Ne? Niemand durfte jemals sehen, was in diesem Raum war. Außer ein einziges Mal zu einer bestimmten vorgegebenen Zeit. Ein ganz bestimmter Mann, der Hohepriester. Nur der durfte für eine ganz gewisse Zeit dort rein, um Blut zu sprengen und zu beten. Fürs Volk. So ein ansonsten hätte jemand das gesehen, so wäre tot umgefallen. So heilig war das. Nur der Hohepriester. Und sonst war niemand würdig. Und wir wissen, dass Jesus unser Hohepriester ist. Diesen Vorhang braucht keiner mehr. Den Tempel braucht keiner mehr. Jetzt hat er einen neuen Tempel gemacht, wir. Weil wir von neuem geboren sind. Und der Geist in uns wohnt und uns heiligt. Die Stiftshütte. Die Gemeinschaft mit Gott. Dieser redende Gott. Und er ist der Hohepriester. Ja. Und wir haben Zugang, jederzeit. Ist das nicht schön? Und ich frage mich, was die Priester da gesagt haben und die Du siehst ja hier, wie sie lachen und sie tun nicht Buße. Ich frage mich echt, habe mich immer gefragt, warum tun die denn nicht Buße? Die stehen am Kreuz, sie sehen das alles. Sie sehen, dass ihr Vorhang zerrissen ist und dass niemand stirbt. Dass jeder gerade die Bundeslade ansieht. Die Priester durften nur ins Heilige, das war dieser Vorraum. Und dann kam das Allerheiligste, wo das getrennt war dann mit diesem Vorhang. Und die Priester sind da gerade voll dabei mit ihren Besprengungen und so weiter, mit ihrem Räuchern und keine Ahnung, so fürs Volk Sühnung tun. Und das Volk steht draußen auf dem Vorplatz, so und guckt den Priestern da drinnen zu, wie sie da ihr Zeug machen. So, und auf einmal stehen alle da. Die Priester stehen da. Das Volk steht da, das gerade. Ich denke auch, das Lamm hat sich umgedreht, das gerade geschlachtet wurde. Ne? Sorry, ich stelle mir das immer bildlich vor. Aber man muss sich das vorstellen, ne? Ja, ich bin heute gut drauf. Aber wir haben ja auch was zu feiern, ne? Aber ich stelle mir das halt vor, die sitzen alle da und die sehen auf einmal das Allerheiligste, die Bundeslade, die Engel, die Cherubim, die da sitzen. Und das war's. Ab da an keine Opfer mehr. Kein Tempel mehr. Kein Vorhang mehr. Keine Bundeslade mehr. Keine Gesetze mehr. Freiheit. Und Gemeinschaft. Und diese Hohepriester und diese Pharisäer und diese gesetzlichen und religiösen Leute, die vorgeben, Gott zu kennen und ihn zu lieben und ihm nachzufolgen mit all ihrem Herzen, ne? Und Verstand, so mit ihrer Seele, so mit ihrer Kraft, mit allem, was sie tun, mit jedem Schritt, den sie gehen, als Leuchte Gottes, ne? So diese Christen, die auf ihren Messias warten und verkünden, ja, ne? So, wir wissen, was die Schrift sagt und wie Gott fühlt und denkt, ne? Wie Gottesdienst geht und was Gottesdienst ist. So, ne? Die sehen das und die flicken den Vorhang einfach wieder zu. Das muss man sich mal überlegen, oder? So, ich weiß nicht, ob sie das mit Augenklappen gemacht haben, nur per Gefühl, oder ob sie sich blinde näher geholt haben. So, aber jedenfalls haben sie das Ding wieder zugenäht und haben einfach weitergemacht, bis ein paar Jahre später die Römer reinkamen und den Tempel zerstört haben. Und die Bundeslade weg und alles weg. Sie haben einfach weitergemacht. So. Wir brauchen Gott nicht. Wir sind Gott. So. Und das ist doch wirklich schade, oder? Und doch waren Leute dabei im Hohen Rat und bei den Pharisäern und bei den Leuten, die mit Jesus waren und die erkannt haben, Mensch, du bist es wirklich. Und die gesagt haben, du bist mein Lamm, meine Sünden lege ich auf dich, ich will von neuem geboren werden. Wie Nikodemus, der Hohepriester, der im Hohen Rat war, ne? So ein angesehener Mann, der nachts nicht schlafen kann und zu Jesus kommt und sagt, okay, was muss ich tun, um errettet zu sein? Ne? Was muss ich machen? So, und wo Jesus ihm Zeit gibt und ihm erklärt, ganz in Ruhe, so, nee, du musst nicht nochmal an deine Mama krabbeln, sondern du musst von neuem geboren werden, das ist was Geistliches. Oh, okay. Ne? So, und wir sehen Nikodemus, dass er Jesus nachfolgt. Und da ist noch einer, so ein vom Hohen Rat. Ein ziemlich reicher Mann, ein angesehener Mann, ein wichtiger Mann, der Jesus annimmt. So, lesen wir mal weiter. Ich lese heute immer voraus, aber hinterher. Es waren aber dort viele Frauen, die von Ferne zusahen, welche Jesus von Galiläa her gefolgt waren, um ihn gedient hatten. Ja, die Frauen würde, das sind die richtigen Männer. So, unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses und die Mutter der Söhne Zadäus. Die standen da am Kreuz. Und ich find's so lustig, da steht doch die Mutter des Jakobus und Joses. Wisst ihr noch die Geschichte? Das ist die Mutter, die zu Jesus kommt und sagt so, Jesus, ich hätte da eine Bitte. Ja, was ist denn los? Also wenn es möglich wäre, würde ich gerne, dass mein einer Sohn zu deiner Linken und der andere zu deiner Rechten sitzt. Ne? Und Jesus sagt, das kann ich nicht entscheiden. Ne? Das können sie auch nicht tragen. Oh doch, das können die tragen. Ne? Und jetzt steht sie da, sieht Jesus am Kreuz und neben ihm, ne, links und rechts, so jemand auch am Kreuz. Ne? Ich dachte, denk mir, die saß bestimmt da und dachte, na ein Glück. Ne? So, die können das nicht tragen, was er tragen konnte. Keiner kann das von uns. Okay, lesen wir weiter. Als er zum Arm geworden war, da kam ein reicher Mann von Arimathea namens Josef, der auch ein Jünger Jesu geworden war. Ne? Der war im Hohen Rat. Das liest du irgendwo in irgendeinem anderen Evangelium, ist aber egal jetzt. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib gegeben werde, und Josef nahm den Leib, wickelte ihn in reine Leinwand, legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen, und er wälzte einen großen Stein vor dem Eingang des Grabes und ging davon. Echt, es gibt so Jünger Jesu, ne, die sich für Jesus entschieden haben, von neuem geboren sind, der Geist ist in ihnen, die freuen sich, sind einfach, aber die sind so ruhig im Hintergrund immer, ne? Es gibt so Christen, die sind in so hohen Positionen mit so viel Verantwortung, ne, und mit so viel Möglichkeit versucht zu werden, weil sie so viel besitzen, ne, die trotzdem so rein sind und so, aber trotzdem so still, ne? Man kriegt die überhaupt nicht mit. Und so ein Typ war das hier. Ich meine, der war im Hohen Rat und er kommt und er kauft ein neues Grab, ganz neu nur für Jesus gehauen. Ne? War teuer. So, ne? Macht alles ganz schick. So, und er kommt dahin persönlich und outet sich. Der Hohe Rat, was er da beschlossen hat, Jesus muss gekreuzigt werden. Ne? Der muss weg. So. Und nicht nur das, er trägt den toten Leib Jesu und wickelt ihn ein. Er macht sich unrein für die Juden. Ne? Ein Jude durfte nichts Totes anfassen. Sofort unrein. So, das war es ausgestoßen. Ne? Muss man sich erst wieder reinigen. So, aber da ist dieser Mann, ne, der so im Hintergrund ist und trotzdem hat er so einen Mut und kommt und preist Gott einfach mit seinem Dienst. Ne? Das ist das, was er machen kann und das reicht. Ne? Und es wird erwähnt und es bleibt ewig. So, es lohnt sich, Jesus zu dienen und ja, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dann weiß man, was man für Jesus machen soll. Ne? So, toller Mann. Es waren aber dort, Vers 61, dann sind wir gleich fertig, es waren aber dort Maria Magdalene und die andere Maria und die saßen dem Grab gegenüber. Am anderen Tag nun, der auf den Rußtag folgt, da versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, Entschuldigung, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. So befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen: Hey, guck mal da, der ist wieder vom Toten auferstanden. Und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen: Ah, ihr nervt. Okay, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Bewacht ihr es. Hier ist die Wache. Macht, was ihr wollt. Ne? Pilatus hatte schon seine Hände gewaschen. Ne? Hat gesagt: Ich habe mit dem nichts zu tun. Der Mann ist für mich gerecht. Das Blut kommt auf eure Hände. Ne? Auf euer Haupt. Ja, es kommt auf unser Haupt. Ne? Nicht nur für uns, auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Ne? Und hier ist es nun. Und eine Wache, habe ich nicht gewusst, sind 50 Soldaten damals gewesen. Also da steht nicht nur, wie man es aus Kinderfilmen oder Jesusfilmen kennt, so 2 Typen, die da impennen, so, ne? Sondern da stehen 50 bewaffnete Soldaten vor diesem Grab. Ne? So ein ganz anderes Bild, oder? Wie, dass die eine Kachonne Soldaten schicken, um Jesus abzuholen. Ne? Nicht so wie in Jesusfilmen oder in Kinderbüchern, ne? Wo da so 2, 3, 12 Männerkiken stehen, ne? So mit einem Knüppel in der Hand oder einer Fackel, sondern wie viel waren es? 600 Mann. Und dazu noch die Pharisäer und die Hohepriester, ne? Und Judas. So. Hier stehen 50 Soldaten, bewaffnet, Tag und Nacht, um zu gucken, ne? So, ob die Jünger kommen. Diese riesen Steine, die haben den versiegelt, steht hier. Ne? So, die haben das Grab versiegelt, da kam niemand rein. Und wenn jemand reingekommen wäre in der Nacht, hätte ja sein können, dass sie zu viel von diesem Essig getrunken haben. So, ne, dann hätten sie es am nächsten Tag gesehen, weil dann wäre das Siegel aufgebrochen. Ne? Die wollten ganz sicher gehen, dass niemand sagen kann, Jesus ist auferstanden. Und davor noch 2 Wächter. Maria und Magdalena, die das Grab auch bewachen. ne? Und die 50 Soldaten. So. Und ich, die zwei, echt, die hauen mich immer wieder um. Das ist das Herz, was Jesus sich wünscht, das Herz, wo er sagt, da habt ihr schon alles erfüllt, oder? Sei zu meinen Füßen und sei zufrieden mit mir und ich werde alles machen, alles geben, alles tun. Ne? Alles kommt von mir, es ist Gnade. So. Die zwei, die Jesus immer nah sein wollten, bei seinem Leiden und auch bei seiner Freude. Ne? So, und die hinterhergegangen sind, die gesagt haben, unser Leben bist du jetzt. Wir haben nichts mehr, was sich zu leben lohnt. So, bei dir zu sein und dich zu hören und von dir zu lernen und dich anzubeten, das ist Leben. So. Und das ziehen die durch, so bis zum Ende. Ja. Und ich meine, wäre ich eine Frau in der Zeit mit 50 Soldaten, ne, Römer, so, und die waren alle pervers irgendwie, ne, die Kultur damals, so, weiß nicht, ob ich mich da hingesetzt hätte, ne. So ein, hey, Magdi, komm mal! So ein, ne? Aber die machen es. Und die sitzen da und die wollen einfach nur nah sein bei ihrem Jesus und warten. Okay, noch ein Tag. Morgen kommt er. Ne? Was für ein Glaube, was für eine Liebe. Und die letzten Verse, oh, haben wir ja schon gelesen, oder? Ist ja schade. Können wir ja nochmal lesen. Nee, ich möchte nur noch eins lesen und das ist Hebräer 10. Hebräer 10, Vers 14. Oder Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für allemal. Also nicht nur ein Teil oder eventuell, sondern ein für allemal erledigt, rein. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber, er hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünde dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer verendet, welche geheiligt werden. Durch sein Opfer sind wir für immer vollendet. Krass, oder? Ich fühle mich gar nicht so. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Da sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünder. Ist so schön und so gewaltig und da ist so, es ist vollbracht. Und ich sehe meinen Leib und ich will ihm nachfolgen und ich will ihm dienen und ich will mich ihm hingeben und ich möchte dieses neue Leben erfassen mit allem, was geht. Und doch sehe ich um mein Fleisch, das so schwach ist und das sich immer wieder wehrt und sich hingibt irgendwelchen Lüsten oder Faulheit oder Trägheit oder sich selbst. Ne? Aber doch sehe ich auf meinen Herrn und wir alle, ne, und wir wissen im Glauben, es ist vollbracht. Und das, was jetzt noch nicht richtig ist in meinem Herzen, aber was ich brauche für diesen Zeitlauf hier in der Welt, so das wird er tun. Zur richtigen Zeit wird der Geist das ansprechen und verändern. Ne? Wir brauchen nur zu seinen Füßen sitzen und wissen, es ist vollbracht, es ist vollkommen. Und er ist da. Und er hat schon lang bezahlt für uns. Er lehnt uns nicht ab, sondern er ist der, der uns angenommen hat. So, es ist vollbracht. Herr, und ich liebe dich dafür, für dieses Opfer. Und ich liebe dich so sehr dafür, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du so viel eingesteckt hast, dass du Sünder wurdest, ohne zu sündigen. Du wurdest Sünder, weil du geliebt hast, wie es sonst keiner kann. Aber ich danke dir, dass du nicht Sünder geblieben bist, sondern dass die Sünde ihren Tod gefunden hat. So. Und dass dem die Auferstehung folgte. Und dass du jetzt kein Sünder bist, sondern ja, die Liebe und der König und der Herr und der Heiland. So, und das Lamm Gottes, das das richten wird. Als König, als Löwe, so, als gerechter Richter. So, dass du der bist, der uns angenommen hat und uns gewaschen hat. Dass wir jetzt deine Gerechtigkeit tragen und auch gestorben sind. Und wie du von neuem geboren sind. So, Gemeinschaft mit Gott, lebendig und klar. Ja, und bitte zeig uns das und gib uns da mehr und mehr Tiefe, dass wir einfach erkennen, dass wir einen wichtigen Weg zu laufen haben, dass du ganz nah bist immer. Ja, dass wir unseren Alltag und die Aufgaben, die du uns gibst und auch die Versuchungen, die kommen und Anfechtungen, dass wir uns nicht bestraft fühlen, sondern einfach nur dich finden und vertrauen, dass alles seinen Grund hat. So wie du, Herr, den Weg gehen musstest, so wie er war. Und so was Schönes ist draus gewachsen. Ja. Danke, dass du es nie ertragen hast, dass es ein Vorhang zwischen uns ist, durch den man nicht sehen kann. Danke, dass du es nicht ertragen konntest, dass ein Gottesdienst zwischen uns steht. So dass ich deine Stimme irgendwie hören kann durch Menschen, sondern dass du es wieder lebendig und persönlich wolltest. So dass ich in meinem Leben so deine Stimme höre, so in meinen Augen deine Wunder sehe, so in deinem Herzen dich verstehe und zu dir wachse. Ja. Wir wollen dir dafür danken. Heute ganz besonders an dem Tag, so einfach für deinen Tod, aber auch für den Sieg dann durch deine Auferstehung. Ja. Und bitte beweg uns jetzt die nächsten Tage, dass wir einfach neues Feuer empfangen, dass wir einfach eine Frische in uns fühlen und einfach eine Kraft, so dass wir einfach mehr von dir haben und sehen, dass wir einfach weniger gedrückt sind von Sorgen oder Lasten oder Alltag, sondern dass wir einfach uns freuen an dir und dadurch unsere Kraft kriegen und unsere Freude und unseren Frieden. Wir können so dankbar sein und sogar mein Bitten kann ich dankbar sein, weil ich weiß, dass du mich hörst. Danke, dass du das möglich gemacht hast, Herr. Wir werden dir darauf ewig dankbar sein. Und ich danke, dass du nicht nochmal sterben musst. Dass dein Tod lebendig macht. Und ich danke, dass wir diese Same des neuen Lebens sind, dass du uns in die Erde gesteckt hast und uns bewässert hast mit deinem Geist, mit deinem Leben, mit deiner Reinheit und dass diese Same gestorben ist und dass es uns eine neue Pflanze wurde, ein neues Geschöpf, so wie du der Erstling warst, was ganz Neues. Eine Pflanze, wo Früchte kommen, eine Pflanze, die grün ist, mit Blättern, mit Leben, wo viele satt werden, wo viele geheilt werden, wo man Schatten und Schutz findet. Bitte mach uns das hier in Görlitz und auch weltweit her, dass wir dieses Licht sind in der Dunkelheit, dass wir wirklich berühren und deinen Willen tun, dass wir nicht nur einfach für uns sind und uns gefallen. Sondern wir sind dein Tempel und ich danke, dass du in uns wohnst. Amen.